Das kann ich ziemlich sicher sagen. Ich bin Fernsehmoderator, wir sind alle ein. Und du ja auch. Und damit ein herzliches Hallöchen hier da draußen. Begakis, wie ich gerne mal zu sagen pflege. Das ist Mattes.
Zack, schon mal Moderator. Sehr schön. Endlich bin ich diese Rolle los. Dieser Druck jede Woche.
Ja, leg los, komm, ich will den Schritt. Let's
go. Da waren es nur noch vier. Wir haben die Halbfinalpartien, wir haben die Halbfinalteams der European League of Football Saison 2025. Damit hallo an euch da draußen. Sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben noch drei Footballspiele in dieser Saison und deswegen passt es, dass wir zu dritt hier sitzen. Das war eine Privatfernsehen-Überleitung. Mir gegenüber sitzt der RAN-redaktionsinterne ELF-Chef Christian.
Hallo,
Mattes. Und unser Chefreporter Christoph Icke-Dommisch.
Oh, hallo, ah, scheiße, ich habe eine Mail geschrieben, wo ich die Signatur nicht rausgenommen habe heute. Habe ich gesehen.
Nimmt da Chefreporter.
Hallo. Ich habe vergangene Woche irgendwann im Laufe dieser Aufnahme reingeworfen, die Frage, ob wir zufrieden sind, ob wir happy sind, glücklich mit den sechs Teams, die sind in die Postseason geschafft hatten. Ich stelle die Frage heute direkt zu Beginn. Sind wir zufrieden mit den vier Halbfinalteams? Wir haben am Samstag, am kommenden Samstag, Vienna Vikings, die standen da schon fest, gegen die Nordic Storm, den Liga-Neuling. Und am Sonntag das El Südico Nummer 3. Die Stuttgart Search sind zu Gast bei den Munich Ravens. Christoph, möchtest du anfangen?
Nee, ich wollte sagen, da du uns beide vorgestellt hast, würde ich sagen, und du bist Mattes Oberbach und da du Fragen stellst, beantworte sie doch mal direkt als erstes. Bist du glücklich mit diesen vier Teams? Und
sehr gute Frage übrigens. Bist du glücklich, Mattes?
Mhm. Boah, wie viel Zeit habe ich? Also, es hätte nicht besser laufen können, vor der Saison sich über diese Liga Gedanken machen, mit Abstrichen von den Nordic Storm, weil mit denen keiner gerechnet hat. Ganz schnell haben wir gemerkt, die sind sehr, sehr gut. Und ganz früh in der Saison hätte man uns neu gefragt. Ganz viele hätten, glaube ich, diese vier Teams getippt. Und das sage ich als einer von denen, dessen beiden Finaltipps noch mit im Rennen sind. Ist ein ganz anderes Thema. Das wird ein geiles Wochenende. Und es hätte, genauso wie du es letzte Woche gesagt hast, kein besseres Quartett an Teams geben können zu diesem Zeitpunkt der Saison, für die Halbfinals und damit für die Teams, die den Titel unter sich ausmachen.
Der Esel als Letztes.
Yes. Ich bin sehr zufrieden mit diesen vier Teams. Ich bin vor allem zufrieden damit, dass sich das meiner Meinung nach von diesen sechs Teams, die letzte Woche noch drin war, schlechteste Team verabschiedet hat. Mhm. Die Madrid Bravos, die ja Mattes sehr hoch eingeschätzt hat, sehr stark eingeschätzt hat. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz eine Entschuldigung nachreichen, weil unsere lieben Zuhörer, hört uns ja, weil ihr unser Fachwissen sehr schätzt und unsere guten Einschätzungen zur European League of Football. Mattes, was du in den letzten Wochen von dir gegeben hast, ist tatsächlich, finde ich, frech dem Hörer gegenüber. Zuerst waren da deine beiden.
Er hat sich Notizen gemacht.
Geil, I love it. Zuerst waren da deine beiden Playoff-Tipps. Zum einen, weißt du sie noch?
Mit Madrid, glaube ich.
Madrid hat er so
eingeschätzt. Nein, Madrid hat er nicht in die Playoffs getippt. Wir sollten zwei Teams in die Playoffs tippen. Paris auf jeden Fall. Paris war eins davon und die Tirol Raiders. Am letzten Spieltag hatte immerhin Paris noch eine Chance auf die Playoffs. Die haben sich aber dann auch schnell verabschiedet. Dann letzte Woche haben wir Hot Takes zu unseren Spielen gemacht. Und da würde ich gerne mal einsteigen in den Rückblick. Und zwar hatten wir ja am Samstag das Spiel Ja, geil. Madrid gegen Stuttgart im Gazi-Stadion in Stuttgart. Icke, du bekommst diese Woche nimm zwei Softbonbon als Belohnung für deine gute Einschätzung. That's me, baby. Die war nämlich okay, dein Hot Take. Du hast gesagt, der Schlüssel zum Spiel wird sein, bekommt Stuttgart die Offensive in Bewegung, wenn es eng wird. Zugegebenermaßen, es ist nie eng geworden.
Erster Drive für sie war eng, es war 0-0.
Stuttgart hat 41-17 gewonnen, aber sie haben vor der Halbzeit zwei wichtige Scores in Folge gemacht. Deswegen würde ich sagen, dein Take ist einigermaßen eingetroffen.
Yes.
Ebenso ist meiner eingetroffen. Ich habe gesagt, Stuttgart ist in der Breite das deutlich bessere Team und wird ganz langweilig, einfach weil sie besser sind als Madrid, gewinnen. Mhm. Und Mattes hat gemeint, die Offensive von Madrid wird der Schlüssel zu diesem Spiel sein. 17 Punkte haben sie erzielt. Mattes, ich bin gespannt auf deine Erklärung, warum die Offensive von Madrid es nicht richten konnte. Du warst vor Ort.
Und warum ich war du so
leider nicht vor Ort, deswegen lasse ich mich jetzt von euch beiden einweihen in dieses Spiel und in die wunderbare Madrid-Offensive, die ja so viel besser ist als die Stuttgarter Defensive.
War ich denn anwesend letzte Woche bei der Podcast-Aufnahme? Ich kann mich nicht aktiv dran erinnern. Also da schlage ich natürlich, ist ja überhaupt keine Frage.
Den Eindruck haben wir häufiger, dass du nicht weißt.
Meilenweit daneben. Ich saß in der Regie im Übertragungswagen, Christoph war am Feld unten bei dem Spiel und wir haben uns ja vorher schon die Schlüsselpersonen, Schlüsselspieler rausgepickt und über die haben wir auch, Christoph, du mit Lorenz Regner im Vorlauf gesprochen. Natürlich Reed Sinnott, natürlich auch Aaron Cruickshank und eben Justus Selig, den Quarterback, Wide Receiver und Running Back in der Reihenfolge. Und wir beiden, wir haben eine Funkverbindung gehabt. Ich war in deinem Ohr den ganzen Nachmittag. Wir haben sehr, sehr schnell, also wir haben im ersten Drive schon gesagt, das ist leider schon fast vorbei, das Spiel, weil Justus Selig vehement gehumpelt hat. Also der arme Mann, du hast noch ein bisschen hinter mit ihm darüber gesprochen. Reed Sinnott ebenso. Ich glaube, der hat sogar was, also in den ungemütlichsten Teil für einen Mann bekommen. Das war wirklich schwer anzusehen. Und es klingt jetzt hinterher leicht zu sagen, aber in dem Moment haben wir fast gewusst, dass es vorbei war. Es war zu 100% nicht zutreffend, was ich letzte Woche hier vorlaut
habe. Jawohl! Komm jetzt!
Ein Eingeständnis von Mattes live. Das ist vielleicht das erste Mal und letzte Mal, dass wir sowas
euch,
hören werden.
Mit euch teilt er das. Für uns in der Redaktion würde er das niemals sagen. Ich bin froh, dass er das wenigstens im Podcast mal tut. Also wenn er uns mal recht geben würde.
Mit solchen Kollegen brauchst du keine Feinde.
Ich will noch eine Sache anmerken, um schon mal einen Schlüssel für die kommende Woche wieder zu liefern. Vielleicht aus Stuttgart-Search-Sicht, denn ich glaube, da stand sogar noch 0-0, als Riley Hennessy eine Interception geworfen hat. Oder war Stuttgart knapp vorne? Ich habe es nicht mehr ganz... Warte mal, ich kann es vielleicht rekonstruieren. Auf jeden Fall...
0-0.
Stand 0-0, genau. Auf jeden Fall bis dahin, obwohl ich das gleiche Gefühl hatte wie du, wir haben es ja auch besprochen, DEFCON 3 ab ersten Drive Madrid Bravos. Fourth down mit dem Rücken zur Wand, fourth down mit dem Rücken zur Wand. Das hat sich angefühlt wie Brady in the Clutch. Er musste einfach schon im ersten Drive, Reed Sinnott musste im ersten Drive alles auspacken, selber laufen. Aber Stuttgart hat locker 20 Minuten Spielzeit gebraucht, um selber reinzukommen. Da war eine Anspannung zu spüren und zwar nicht mal so an der Sideline. Ich habe nicht wahrgenommen, dass die angespannt waren im Sinne von Aufregung oder besonders laut, dass Johnny Brenner seine Defense zusammengefaltet hätte, sondern das ist im Kopf. Im Kopf merkt man, oh shit, wir sind nicht so abgeklärt mit uns selber, wie wir die letzten Jahre waren. Und es hat 20 Minuten gedauert, bis sie selber locker in den Flow kamen. Dann kam noch die Interception von Riley Hennessy. Und deshalb war am Ende Stuttgart, ob sie ihre Offense ins Laufen bekommen, war trotzdem ein Faktor. Weil wenn die bis zur Halbzeit keine Führung gehabt hätten, ey, dann wird es doch mal schwerer für die Defense, den Druck aufzubauen. Dann kommt die Gegenseite und sagt, ey, wir sind noch im Spiel, wir probieren jetzt mal noch was anderes. Das war schon spürbar, dass es trotzdem... Ja, auch wenn es am Ende deutlich war, es brauchte was von Stuttgart.
Das war, hat Lorenz Regler gesagt. Wir haben in unserem, wie hast du es genannt, in unserem Editorial-Meeting, ganz Etepetete, haben das Leute angesprochen. Der Pass-Rush und nicht mal nur der Pass-Rush, sondern auch das Run-Stopping. Also Justus Selig macht ja viel, auch manchmal aus wenig, aber da war nicht mal wenig zu holen.
Ja. Ich würde da an der Stelle immer einhaken mit einem Kommentar, wo ich mache das auch noch direkt unterm Bus werfen kann. Wir führen vor dem Spiel immer Interviews und ich habe Jordan Newman, der Geburtstag hatte, gefragt, also er hat mir eine Antwort davor, hat er mir irgendwas gegeben im Sinne von, wir haben uns nochmal gut verbessert in diesem Jahr im Vergleich zu den anderen Jahren und wir spielen einfach solide. Und dann habe ich gesagt, nenn mir mal zwei Spieler, mit denen ihr euch verbessert habt. Und dann hat er mal einen Spieler rausgegriffen und sagte tatsächlich, Robert Lachmann ist ein Neuzugang auf der defensiven Seite, der sehr, sehr wichtig ist und der einen Unterschied macht. Und der wirkt auch einfach so, als wenn der einer der Leader in diesem Team ist. Der Dude hat mal College gespielt, den darf man immer nicht vergessen. Also der ist wirklich im europäischen Football eine Nummer eins und der ist schon ein Difference-Maker. Und warum ich Mattes damit unterm Bus werfe? Weil wir nämlich immer am Ende der Sendung diese Interviews sichern. Die spielen wir auf eine Festplatte aus vom Ü-Wagen. Und als wir nach der Sendung nach Hause fuhren, Mattes brachte mich zur Bahn, er fuhr dann mit Gabriel Edelmann ins Hotel, sprachen wir davon, dass wir ja die O-Töne haben für die Beiträge in dieser Woche in der Vorbereitung. Und dann meinte Mattes, oh shit, das habe ich vergessen. Und deshalb ist dieser schöne O-Ton von Jordan Newman, der mal einen Spieler rausgreift, der immer ultimativ die Mannschaft, Kollektiv und so. Dieser O-Ton ist wahrscheinlich weg.
Gott, also eine grauenvolle Woche für mich. Vor der Halbzeitpause war es ein Forced Fumble gegen Reed Sinnott. Der Punt-Block kam später erst. Ja, du hast recht, das habe ich vergessen.
Ja.
Oh, war ja. Jetzt ist was Schlimmes passiert gerade in der Kamera. Christian guckt ganz kritisch. Ja, das stimmt, das haben wir nicht gemacht. Mhm. Jetzt hast du seinen Namen genannt. Ich hätte es nicht gemacht. Es ist auch nicht streng genommen, Mann. Jetzt
Alle drei Kameras.
Mhm. Jetzt, es ist nicht die Aufgabe in diesem Fall von mir gewesen. Aber, und jetzt kommt das Gute, wir bekommen die O-Töne noch.
Weil
die Festplatte des Ü-Wagens nämlich nicht gelöscht wurde.
Wow.
Mattes.
Starker Mattes. Einsatz im Nachgang.
Du ziehst heute alle Register.
Unterm Strich bleibt, die Madrid-Offensive war brutal stark. Die gesamte Saison über,
ja.
Bis dann in dem einen Spiel, wo es wirklich, wirklich zählte.
Ja.
Und Stuttgart hat, und darüber hatten wir auch vergangene Woche gesprochen, eine Auf- und Ab-Saison, was ihre Konkurrenz angeht, die Teams, gegen die sie gespielt haben.
Ja.
Also Luis Geier hat ja längst nicht alle Drives der Saison mitgemacht. Zwei Drittel oder so vielleicht, weil sein Team halt sonst nur gegen die Teams aus dem unteren Tabellendrittel gespielt hat. Aber das wirkte, als wären sie nicht nur topfit, sondern auch so extrem gut eingespielt, dass Madrid absolut keine Chance hatte und völlig verdient rausgeflogen ist.
Ja, die Explosivität will ich nur nochmal sagen. Bei allem Negativen, was ich gerade meinte, sie mussten erstmal rinkommen. Wenn sie dann mal drin sind, dann machen sie halt in 19 Sekunden zwei Touchdowns. Das ist schon... Das wird ein schweres Stück Arbeit für die Munich Ravens in ihrem Heimspiel. Dritte Partie ebenfalls, wie schon im zweiten Halbfinale, Entschuldigung. Nee, Viertelfinale ist es gewesen, richtig? Wir kommen jetzt in die Halbfinale
und dann
kommt
das Finale.
Ja, na, Wildcard, lass es doch Wildcard runter. Ja. Ja, genau. Das wird die dritte Partie, Stuttgart gegen München und damit kommen wir ja dann zur zweiten Wildcard-Partie. Das war auch eine dritte.
Ja, lass uns noch mal einen Bogen zurückmachen. Also Stuttgart durch den Sieg gegen Madrid.
Mhm.
Zieht ins Semifinal an, da sie an Nummer 3 gerankt sind, spielen sie automatisch gegen die Nummer 2, die Munich Ravens. Der Gewinner des anderen Spiels muss nach Wien fahren und wir sehen hier, das waren die Nordic Storm.
Ich werde hoffen wir mal, dass sie fliegen und nicht
halt, fahren. Wollen wir noch ganz kurz bei dem Stuttgart gegen Madrid Spiel bleiben?
Was habe ich noch falsch gemacht?
Nein, ich habe noch zwei Fragen.
Also erstmal hast du auf jeden Fall erwähnt, dass du auf dem Ü-Wagen saßt. Das fand ich interessant nach unserem Editorial-Meeting. Christian?
Mach das erst mit dem Ü-Wagen. Wolltest du dazu noch was sagen?
Oder war das schon die Info?
Oder? Nö, Mattes saß auf dem Ü-Wagen, Punkt.
Ja, er hat sich heute darüber beklagt.
Übertragungswagen,
in der Regie, da wo quasi Regie. Die Kameras zusammengefahren werden. Und er hat sich heute in unserem Meeting darüber beklagt, dass wir On-Air-Personen zu häufig erwähnen, ja, Mattes hat uns das aufs Ohr gesagt oder Mattes hat das herausgefunden. Er will da nicht so viel Spotlight haben, möchte aber darauf hinweisen, dass er in diesem Podcast nach ca. 1:30 das erste Mal darauf hingewiesen hat. Also ich saß ja in dieser Woche auf dem Über. Das ist sehr, sehr schön. Und jetzt guckt er wirklich angeschossen. Ich hoffe, die Kamera wird geschnitten,
immer wer das macht. Ich kontrolliere die Kameras gerade, hier.
Hä? Also...
So, ich unterbreche das jetzt. Wir werfen
Mattes niemand da draußen nicht mehr weiß, weiter. Wo ich am Wochenende war, weil mich niemand gesehen oder gehört hat.
Das ist korrekt.
Das ist nur einordnen. Also man könnte meinen, journalistisch. Das für dich Journalismus bedeutet, Sachen nicht erzählen. Das ist mir bewusst. Ich wollte damit nur sagen, Christian.
Ich würde gerne eine Frage noch stellen zu dem Halbfinale, was jetzt ansteht. Stuttgart hat am Ende wieder 41 Punkte gemacht, was sich super liest. Ne? Also sind viele Punkte, aber... Wir hatten oft das Gefühl, oder gerade du, Mattes, dass diese Stuttgarter Offensive dieses Jahr nicht komplett überzeugt. Und was ihr mir jetzt auch über die erste Halbzeit gesagt habt,
absolut.
Stuttgart ist in der Breite ein super Football-Team, hat einen sehr guten Quarterback, sehr gute Receiver, eine sehr gute Line. Aber trotzdem ist das manchmal mühsam, hat man das Gefühl, und nicht super konstant. Muss man sich da Sorgen machen, wenn die jetzt auf die Munich Ravens, eine der besten Defensiven in der ELF, treffen?
Das ist eine gute Frage. Tja, auf eine Art ja. Also auf eine Art muss man sich Sorgen machen, weil natürlich, wenn du vielleicht mal 10 Punkte hinten bist, kommt eine andere Urgency, eine andere Notwendigkeit in die Nummer rein. Und Notwendigkeit macht Druck. Und also Stuttgart hat auch schon gezeigt, dass sie unter Druck gut performen können. Aber wenn ein Selbstzweifel da ist, macht es Druck nicht besser. Deshalb, das ist der Knackpunkt. Der einzig Gute, und ich glaube, deshalb sitzen auch John Newman und alle gemeinsam da in dieser Woche in den Meetings und bereiten sich vor. Das einzig Gute ist, am Ende wissen die, dass einfach diese fucking Defense sie safe so im Spiel halten wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie lockerst möglich in die Situation kommen, jetzt müssen wir scoren. Und wenn es dann nicht reicht, dann waren sie dieses Jahr nicht gut genug, aber die werden sich in die Position bringen, dieses Spiel gewinnen zu können.
Ich glaube nicht, dass sich Stuttgart Sorgen machen muss. Also natürlich wäre die Offensive lieber besser. Natürlich wäre auch die Madrid-Defensive gerne besser gewesen über die Saison, aber es ist eben immer ein gesamtes Football-Team. Also Stuttgart hat nach dem zweiten Spiel gegen München Ende Juni einmal weniger als 40 Punkte erzielt. Das war gegen Paris, ein 26-8. Das liest sich nach 18 Punkten, es sind nur drei Scores, aber es sind halt eben drei Scores und Paris, nicht mal die 8 Punkte hatten sie so richtig verdient. Also klar wäre die Offensive gerne besser und sie wirkte über weite Strecken des Jahres nicht wie eine so gut geölte Maschine, wie es zum Beispiel Nordic Storm lange war, zu denen kommen wir gleich noch. Aber sie haben halt trotzdem immer die Punkte gemacht. Und natürlich hilft die Defensive damit, also der Punt-Block zum Beispiel ist ja keine offensiver Score.
Ja.
Und der Forced Fumble muss ja auch mit in die 6 Punkte für den Touchdown reingerechnet werden quasi, also defensive Punkte. Aber das kann dieses Team eben. Genauso wie die Philadelphia Eagles jetzt im letzten Super Bowl eben auch defensiv gepunktet haben. Das ist ja nicht, dass die Offensive schlecht ist. Die Defensive ist halt auch sehr, sehr gut. Und zumal sie ja in diesen beiden Spielen gegen München, egal wie rund oder unrund es lief, voll drin waren, einmal gewonnen, verhältnismäßig deutlich, einmal knapp verloren, wo sie Chancen hatten hinten raus. Nein, Stuttgart braucht sich keine Sorgen machen vor dem Spiel. Und jetzt pass mal auf, wie sie 40-10 verlieren.
Was sagst du? Zweite Frage noch, Entschuldigung. Du hast gerade die Madrid-Defensive angesprochen, die sicher gerne besser gespielt hätte.
I don't know about this.
Icke, du hast schon angeteased und du hast auch ein Halbzeit-Interview geführt mit Coach Weidinger und da wollen wir mal kurz reinhören.
Why is it so hard to get your offense going?
We haven't faced a defense like this all year, and we're struggling. We're having, you know, the noise is maybe a little bit of a factor, nerves a little bit. We're struggling to get lined up, making a few stupid mistakes, and we're getting beat a little bit up front. So we just got to shore that up, and hopefully we can figure it out. If we don't, this will be the end of it.
And the good thing is that the coach has to be the impression for the guys in the locker room how to win this game, how to turn it around, how you can turn it around.
We got to score a lot more points. We got to score a lot more points. That's going to be our only hope.
Wenn ihr gerade nur gehört habt auf Spotify oder Apple oder sonst wo, klickt euch noch mal rein. Wir laden das Video auch immer hoch.
Ja, ist geil.
Der Gesichtsausdruck ist viel Geld wert, den Andrew Whiting uns da präsentiert
hat in dem Augenblick. Das mache ich wirklich nicht gerne, mich öffentlich loben, aber what the fuck, das war geil. Christoph Dobisch, das war geil. Dass der Coach dir, der kam mir diese Frage so gestellt, dass der eigentlich gesagt hat, hell no, we don't win this game. Das war ein Traum. Andrew Weidinger ist so ein geiler Typ. Ich kann mir so vorstellen, dass ich für diesen Coach würde ich anfangen, Football zu spielen. Ich habe nach dem Spiel, wenn ich das kurz erzählen darf, oder hattest du noch einen
bitte,
Punkt
dazu? Nein, bitte
erzähl. Habe ich ihm das erzählt, weil ich konnte seine Sicht nicht sehen in der Interviewsituation und habe es mir in der Halbzeit nochmal vorspielen lassen und habe dann gesagt, Mattes, der hätte beinahe gesagt, ich kann dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Und habe mich so darüber gefreut, habe ihm davon nach dem Spiel erzählt, bin hingegangen und habe gesagt, Andrew, ich habe das so wahrgenommen, als wenn du das geantwortet hast. Und er hatte so ein schelmisches Grinsen auf meine Sicht und meinte, ja, was soll ich sagen? Und dann hat er noch ein bisschen was dazu gesagt und das habe ich noch nie gehört von einem Trainer im Football und das fand ich sehr bemerkenswert, weil ich dann ein bisschen herausfordernd zu ihm war und habe gesagt, na, hast dich lange mit John Newman unterhalten, sehen wir dich nächstes Jahr hier als Offensive Coordinator, wenn jemand erlauben könnte, die Plays zu callen, dann bei dir, würde ich sagen. John Newman ist ja sonst derjenige, der die Plays callt, aber wenn er einem OC das anvertrauen würde, dann doch dir. Und dann hat er so gelacht und hat mit dem Lachen gesagt, I don't know, ich weiß es nicht, aber eine Sache kann ich dir sagen. Ich würde niemals zu so einem Winning-Team gehen. Ich will jede Woche rausgehen in so ein Footballspiel und das Gefühl haben, scheiße, wir verlieren das. Ich will nicht zu einer Supermacht hingehen, wo ich dann das Piece, das Add-on bin, aber ich will jede Woche darum kämpfen müssen. Fuck, ich werde diese Partie verlieren. Das hat er so gesagt.
Und der Anti-Kevin Durant.
Absolut. Ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, wow, das habe ich noch weder von einem Coach gehört oder gelesen, noch hat das jemand vor mir stehend so gesagt. Finde ich eine super geile Eigenschaft und mehr muss man nicht wissen über diesen Dude, dass er das so gesagt hat.
Und er kann das wirklich auch, er hat beides erlebt. Er hat als Offensive Coordinator von Ryan Fire hatte er das. Er setzt sich in ein super Team rein und macht das noch besser. Ja. Die Offensive war wirklich unfair, während er dort war. Aber er hat auch das andere schon erlebt, jetzt dieses Jahr mit Madrid. Und damals, als er im zweiten Barcelona in die Playoffs geführt hat, mit zugegebenermaßen, er hat dann auch, er findet immer diese guten Skill-Position-Spieler. Ich hatte in der Sendung am Samstag Skill-Possession-Spieler gesagt.
Was? Also,
die auf, er findet immer diese guten Imports oder Homegrowns, die wirklich einen Unterschied für ihn machen können. Da hatte er Zach Wilson in dem Jahr, der wirklich der beste Quarterback.
Zach Edwards.
Ich wollte gerade sagen,
Zach Wilson. Ah, NFL.
Zach Edwards. Der zugegebenermaßen der mit Abstand beste Quarterback durch die Andrew Weidinger Offensive in dem Jahr war. Mhm. Also er findet dann immer diese Puzzlestücke, um aus diesen schlechten Teams oder mittelmäßigen Teams das meiste wirklich rauszuholen. Nordic Storm hat am Sonntag mit 28-23 gegen Ryan Fire gewonnen und sich somit ebenfalls den Einzug ins Halbfinale erspielt. Ich werde auch hier einmal
die Hot
Takes von uns drei zu diesem Spiel aus dem Podcast letzte Woche vorlesen.
Klang abgelesen.
Nö, das noch nicht. Das jetzt ist abgelesen. Ich fange mal bei dir an, Mathis. Der war nämlich richtig. Du hast gesagt, Entscheidung wird nach der Two-Minute-Warning im vierten Quarter fallen. Und ich kann euch beruhigen, die fiel mit 1:56 im vierten Quarter, direkt nach dem Two-Minute-Warning, als Nordic Storm den Touchdown zum 28-15 wird es gewesen sein. Oder 16, ich bin mir gerade nicht sicher.
Nee, ein Touchdown hätte gewonnen für sie, also es waren weniger als 14 Punkte.
Stimmt, das waren
vielleicht 12.
Naja, egal, noch weiter. Ryan Fire hat noch einmal gescored danach. 28-16. Also es war auf jeden Fall
ein
Two-Score-Game. Genau, deswegen, dein Hot-Take war tatsächlich richtig. Ich habe gesagt, Nordic Storm wird sharp sein und knapp gewinnen und Ryan Fire die Seele brechen. Oh. Ob das mit dem Seelebrechen genau passiert ist, kann ich jetzt nicht. Wir waren alle drei Stadion, leider nicht vor Ort, deswegen können wir das nicht beurteilen.
Du hast nicht an der Stelle. Am Wochenende.
Nein, habe ich nicht.
Interessant.
Ich
warst du das denn nächstes Wochenende? Interessant. Die liegt dir also sehr am Herzen, diese Liga. Mach weiter.
Icke, dein Hot Take war, und damit würde ich gerne einsteigen in den Talk über dieses Spiel, dass eine Offensive, und dann hast du gesagt, wir sind hier im Podcast, deswegen kann ich das so sagen, wird reinscheißen.
Oh, ja.
Hat eine der beiden Offensiven in diesem Spiel reingeschissen?
Also ich sage mal so, ich hatte genau diesen Eindruck im Spiel. Ich fand, dass Ryan Fire offensiv zu wenig gezeigt hat. Ob es jetzt wirklich reingeschissen ist, das ist vielleicht dann ein Hot Take gewesen. Der ist nicht cold geworden mittlerweile, aber also dafür, dass man sehr ballsy aufgetreten ist von Ryan Fire Sicht, und zwar allein deshalb, weil bei uns der GM im Interview war und meinte, letzte Woche mussten wir nicht so viel zeigen, um gegen Nordic Storm im Regular-Season-Spiel zu gewinnen. Da kann man einiges erwarten heute. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn sie weiterhin wenig gezeigt hätten oder ob vielleicht die Spielzüge dahinter einfach vielleicht doch nicht so geil waren, wie sie dachten, aber das war stotterig. Also wenn sie offensiv den Ball besser hätten bewegen können, und häufig waren es Kick-Returns, also die nach den Kicks, die Returns, die waren auf beiden Seiten absurd gut. Die Field-Possession war immer schon sehr, sehr ordentlich, aber wenn Van Zanten nicht so ein Mächchen-Huf hätte, der Kicker von Ryan Fire, dann hätten sie einfach faktisch den Ball nicht häufig genug bis zur Endzone, geschweige dem, reinbewegen können. Das war nicht genug.
Was war die Frage?
Christoph hat
so ob der
leider ein Klassiker.
War Ickes Hot Take, dass eine Offensive reingeschissen oder sehr enttäuscht hat, korrekt oder eher nicht korrekt? Was würdest du sagen?
Also für mich hat, ich habe nicht das gesamte Spiel gesehen. Für mich hat Ryan Fire,
wir haben alles geguckt, Peter,
Christian und Ike, den gleichen Eindruck gemacht wie über weite Strecken des Jahres. Also gegen Berlin zum Beispiel war es natürlich brutal gut. Ja. Da war es aber auch gegen Berlin. Es gab andere Spiele, wo sie wirklich enttäuscht haben und wo sie nicht den Eindruck machten, dass sie ein Playoff-Team sind oder eine Playoff-Offensive. Und genauso war es in diesem Spiel auch wieder. Also sie haben mehr Rushing als Passing Yards. Das nicht verboten, aber das ist halt extrem unüblich. Und das Team so gewinnen und vor allem konstant gewinnen, das gibt es nicht häufig. Alleine, wenn man sich diesen Stat anguckt, merkt man schon, dass in dieser Offensive es eben nicht so gut läuft, wie es hätte laufen sollen oder können. Und klar, Chad Jeffries ist ein guter Runner als Quarterback, ein guter Rusher, aber das reicht nicht aus. Von daher aber woran bin ich.
Hast du was gesehen? Also hattest du eine Erkenntnis, eine kleine?
Nee, ich war auf dem Rückweg aus Stuttgart während großer Teile des Spiels und am Steuer gucke ich natürlich nicht aufs Handy.
Okay. Das wird mich ja auch wundern.
Hast du den Führerschein?
Wir haben es ja.
Wow, heute ist
das ist ein Throwback zu einer ganz, ganz frühen Folge, glaube ich, an der Stelle. Feuer drin, du. Aber ja, ich habe meinen Führerschein noch. Icke, wir haben ja beide das Spiel auch gesehen. Hast du darauf eine Antwort? Weil ich habe sie irgendwie auch nicht. Woran hat es am Ende bei Ryan Fire gelegen?
Ja, woran hat es gelegen, fragt man sich immer wieder. Ich habe gar keine Antwort darauf, weil mir das nur gelingt, wenn ich im Stadion bin, darauf wirklich eine valide Antwort für mich zu finden. Alles andere finde ich immer schwierig, auch über die Fernsehkamera. Ja. Was siehst du nicht? Also eine Frage bleibt für mich immer, weil das ist für mich der Grund gewesen, warum ich Ryan Fire zumindest als konkurrenzfähiges Team wahrgenommen habe die letzten 2-3 Wochen. Irgendwie als Roar Dagdelen Playcaller wurde, haben sie es geschafft, Haaland Kwofi in Szene zu setzen. Der Dude hatte in den letzten 3 Wochen irgendwie 10 Touchdowns und alle erzählen uns immer, dass der vermeintlich beste deutsche Receiver ist. Wir saften immer sehr Luis Geier zu, weil wir den so toll finden, auch weil wir Stuttgart häufig sehen, aber alle anderen, auch ich, vor allen Dingen ich, korrekt Mattes, alle anderen reden immer, sagen immer Haaland Kwofi nicht vergessen und 3 Wochen habe ich gedacht, wow, shit, das ist Haaland Kwofi. Und bis zum letzten Drive, wo er dann einen Touchdown-Catch hatte und auch, glaube ich, 1-2-mal featured wurde, über die Mitte hat er einen langen Catch gehabt, ist das nicht passiert. Und ich frage mich, warum.
Ja.
Woran das scheitert.
Ja. Er hatte auch zugegebenermaßen, ich glaube, im zweiten Quarter oder so gab es auch einen Drive, wo er oft angespielt wurde, wo er auch wirklich 3 Verteidiger an sich hängen hatte, dieses neue First Down macht.
Ja.
Also, es ist nicht so, dass er nicht aufgetaucht ist.
Er hat
abgeliefert.
Absolut. Und,
aber ja,
ich will nicht Haaland Kwofi damit schlecht machen.
Vielleicht ist es tatsächlich die Nordic Storm D-Line gewesen. Max Parkinson hatte ich das Gefühl. Ja, der hat im letzten Regular-Season-Spiel nicht gespielt. Genau, der wurde geschont, weil er die ganze Saison über Wehwehchen hatte und auch ein paar Spiele verpasst hat. Sie haben ihn absichtlich geschont in und diesem Spiel. Und das hat sich gelohnt. weil er wirklich dieser Disruptive... Ja, er ist ein Difference-Maker. Er hatte einmal die Hand oben bei irgendeinem Screen-Pass oder...
Ich bin frei.
Oh nee, Christian.
Ja. Aber die Hand
können wir leider nicht ausführen, was an der Stelle so witzig war.
Die Hand oben bei dem Pass, der nach außen ging. Er hat ein, zweimal wirklich Chad Jeffries sehr, sehr früh unter Druck gesetzt. Und diese Defense von Nordic Storm, die ist wirklich angreifbar. Da werden wir sicher gleich noch drauf kommen, wenn wir über das Spiel gegen Wien, was jetzt ansteht, sprechen.
Ich bin sehr gespannt. Wie immer, in Playoff-Spielen ist immer alles anders. Ich bin sehr gespannt, ob die wirklich so angreifbar sind in dem Spiel. Ja. Und das vielleicht, um noch den Übergang zu Nordic Storm an der Stelle zu machen, vielleicht ist es einfach Vertrauen, was man einfach durch lange Zeit gemeinsam erwirbt. Oder auch Vertrauen zu sich selbst. Und Chad Jeffries hatte dieses Vertrauen nicht. Wie soll es auch sein? Ein Headcoach holt ihn, dann ist er weg, bevor er dann startet. Nach 4 Wochen wird der OC entlassen, dann kommt ein neuer. Also ist natürlich einfach fürchterlich, selber da auch bei sich sein zu können. Aber Jadrian Clark wirft seit 3-4 Wochen jedes Mal mindestens einmal in so ein scheiß Fenster, was nicht da ist. Wo ein Receiver den Ball bekommt, wo wir alle da sitzen und sagen, das ist einfach immer eine Interception. Deshalb wirft man da nicht hin. Aber bei ihm wird der Pass completed. Und so, wenn so Kwofi gefeatured wäre, dann ist er in der Lage, das abzuliefern und damit auch die Offense dann besser aussehen zu lassen. Bei Nordic ist das auf jeden Fall der Faktor, der nicht zu unterschätzen ist.
Ja.
Die Sache kann immer schief gehen, aber also jeder Wurf, der auch nur im Ansatz da ist, wird genommen und damit hat man immer die Möglichkeit, ein Spiel zu gewinnen.
Jadrian Clark hat irgendwann dieses Spiel einfach komplett übernommen hinten raus, weil das war lange eng. Ryan Fire sah auch über große Strecken des Spiels irgendwie als Gesamtes
viel
besser aus. Also einfach, weil die Nordic Offense, genau wie Ryan Fire die ganze Saison, sehr unkonstant war. Aber dann hinten raus hat Clark das eben geschafft, seine Receiver glänzen zu lassen.
Big Plays.
Er hat sie einfach in Positionen gebracht, wo sie Yards after Catch gemacht haben und das hat diese Ryan Fire Defense zerstört.
Ja.
Es gab im letzten Drive von Nordic gab es ein Play, was einfach das Game geclinched hat, was ultra ballsy war und was einfach zeigt, was Jadrian Clark, wie der Tick gut der sein kann. Mhm. Das war 3rd and 5, 2 Minuten 40 auf der Uhr. Ah. Ryan Fire hatte noch zwei Timeouts. Und 3rd and 5, er wirft nach links außen auf Botella Moreno, seinen zugegebenermaßen vielleicht einer der besten Titans Europas, aber das spielt da keine Rolle. Er wirft zu Botella Moreno, der schafft den Ball in Bounce zu fangen, obwohl es so aussieht, als fällt er raus. Er wird in Bounce berührt und getackelt somit. Und Ryan Fire muss das vorletzte Timeout nehmen und Nordic Storm bekommt an der, lass es 5-Yard-Linie sein, 3 neue Downs, also ein neues First Down, wo sie einfach Zeit haben, nochmal die Uhr runterlaufen zu lassen und eben bis zur Two-Minute-Warning den Ball nicht in die Endzone zu bringen. Und erst nach der Two-Minute-Warning machen sie diesen Touchdown zu 2-Score-Lead. Also einfach diesen Ball da so zu werfen, mit dem Selbstverständnis. Also man könnte einfach den Ball laufen, einen Field Goal nehmen, sonst irgendwas. Aber nein, sie werfen bei 3rd and 5. Sie bleiben sogar in Bounds. Ja. Das ist einfach nur krass. Jadrian Clark, ich habe Vertrauen, wenn der auf dem Feld steht. Sorry, jetzt habe ich 2 Minuten über Jadrian Clark geredet. Fand ich aber geil.
Falsch. Es war das dritte Mal in dieser Saison, dass Ryan Fire gegen Nordic Storm gespielt hat. Zweimal jetzt in Kopenhagen, einmal in Duisburg. Und Clark hat nach dem Spiel bei unserer Kollegin Sina eben über genau dieses Thema, über die Nummer 3 in dem Duell gesprochen. Und ich glaube, man kann die Aussage auch, wenn man möchte, wenn man ein bisschen die Augen zusammenkneift und die Ohren, auch auf ein anderes Thema ansetzen.
So you are in the semifinal. How does that sound in your first year with Nordic Storm?
It felt amazing. Obviously losing last week in that big environment, it was fresh and it hurt. But to come back and to rectify that by playing so well early in the first half and getting those touchdowns in the red zone felt great. I think there's a saying in German, right? Alle gute Dinge kommen auf drei or something like that. All good things come off.
Almost.
Yeah.
Alle guten Dinge sind drei.
There we go. Close enough. Something like that. But so it felt good to win this one.
Alle guten Dinge sind drei. Jetzt hat er das dritte Spiel gewonnen. Das erste natürlich auch schon. Aber er wollte eben definitiv nicht mit einer Losing-Bilanz gegen sein altes Team rausgehen.
Auf keinen Fall.
Aber aller guten Dinge können ja auch 3 Championships.
Oh, sein. Hallo. Aber musst du erklären.
Muss ich?
Ja, mach mal.
Er kommt von den Ryan Fire und hat da die letzten beiden Jahre den Titel geholt. Und könnte jetzt nach Ryan Fire auch mit Nordic Storm ins Championship Game einziehen. Bist du schon durch mit deinen Punkten? Können wir schon über das kommende Wochenende sprechen?
Er wartet ja darauf, dass wir Hot Takes machen. Hat den Stift schon in der Hand. Klack, 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 klack.
14.30 Uhr am Samstag live auf ProSieben und Join.
Ach so, ohne Wenn und Abo. Entschuldigung, jetzt habe ich kurz. Ich hab das so an den Lippen gehangen.
Live aus Wien. Und deswegen sage ich, dass ich hoffe, dass sie nicht an fahren, sondern dass sie an fliegen, bitteschön, die Nordic Storm aus Kopenhagen Richtung der österreichischen
Flugscham
Hauptstadt.
Oder Zugstolz?
Okay. Nordic Storm, der 4. Seed gegen die Vienna Vikings, die jetzt eine Woche spielfrei hatten. Wir werden am Donnerstag in der virtuellen Pressekonferenz bei den Vienna Vikings definitiv die Frage stellen, in welcher Konstellation die Vikings sich dieses Spiel angeguckt haben am Sonntag. Denn es war klar, sie würden spielen gegen Nordic Storm oder gegen Ryan Fire. Also ihr Gegner stand innerhalb dieser Partie fest. Und mein Eindruck von den Nordic Storm jetzt am vergangenen Wochenende, wie auch schon in einer ganzen Reihe der letzten Spiele, ich bin den Spielplan durchgegangen. Ich habe eine ganze Weile hochscrollen müssen, bis ich das letzte Mal bei einem Spiel angelangt war, wo ich das Gefühl hatte, hier waren die Nordic Storm dominant. Sie waren besser. Sie hatten in der zweiten Halbzeit, ich glaube, Drives über 9, 8 und 12 Plays oder so. Und dann noch einmal den Kneel-Down am Ende, der natürlich nicht mehr so ganz zählt. Sie haben Ball-Control gespielt. Ja. Sie waren das bessere Team, deswegen haben sie es am Ende auch gewonnen. Und es war ja auch fast ein Two-Score-Game. Aber sie waren nicht dominant. Sie waren nicht so souverän, wie sie es teilweise zu Saisonbeginn waren. Und ich glaube, Lorenz Regler hat es bei dir nach dem Spiel am Mikrofon angesagt, dass das Nordic Storm von hier kommt, vor allem mental und moralisch, und jetzt gerade so ein Tief hatte zum Schluss der Saison, auch mit der Niederlage eben gegen Ryan Fire. Natürlich hat sich das jetzt wieder ein bisschen nach oben stabilisiert, aber die Vienna Vikings, die haben ein Penthouse hier oben und wohnen da schon, weil der Vermieter sagt, ihr gehört dahin, ohne dass sie Miete zahlen müssen. Die sind ständig hier oben. Wir haben die Statistik vorhin in unserem Editorial-Meeting durchgegangen. Die verlieren einfach nicht. abgesehen vom Halbfinale vor 2 Jahren und jetzt vom Finale vor 1 Jahr, Wien verliert nicht. Und auch wenn ich dort sein werde am Samstag in Wien, du bist in München, wo bist du, Christian?
Ich habe frei.
Halte Stand jetzt Wien für den Favoriten in diesem Spiel.
Das ist, glaube ich, legit richtig. Aber ja, nicht, weil ich das mach du.
Nee, ich wollte nur unterstützen, was du sagst. Das ist richtig. Wien ist der Favorit in diesem Spiel. Ich wollte noch einen Punkt ansprechen, weil du sagst, Nordic ist nicht dominant. Ich würde, das ist vielleicht schon mein Hot-Take ein bisschen zu diesem Spiel.
Begaki, sollen wir aufschreiben, oder?
Ist Wien tatsächlich so dominant, wie wir alle meinen? Ist Wien tatsächlich so dominant, wie wir alle meinen?
Oh ja.
Ich sehe da knappe Siege.
Oh ja.
Gegen Paris 2-mal.
Ja.
Gegen Wroclaw.
Ja.
In einem sehr wichtigen Spiel zugegebenermaßen für Wroclaw. Da ging es für die schon um alles. Und gegen die Tirol Raiders. Das sind 3 Teams, die alle nicht in den Playoffs stehen.
Absolut.
Ich sehe eine Niederlage gegen Ryan Fire, die in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden sind. Wien hat zugegebenermaßen immer diesen letzten Gang nochmal gefunden, um nochmal hochzuschalten und dann doch eben besser zu sein im 4. Quarter als der Gegner. Aber ist Wien tatsächlich dieses dominante Team, wie du sie gerade beschreibst, sind die so viel besser als der Rest? Das sehe ich allein aufgrund der Ergebnisse nicht, aber dieses Gefühl bekomme ich irgendwie auch, wenn ich diesem Team zuschaue, dass sie einfach gut sind und gewinnen.
Ja. Also das Spiel gegen Tirol war nicht knapp. Ich glaube, die Raiders haben 25 Punkte im letzten Viertel gemacht, nur deswegen war es ein One-Score-Game.
Ja.
Ja, gegen Paris haben sie viel zugelassen. Aber Paris hat halt eben auch einen Spieler.
Beide Male,
in beiden Spielen, sowohl in Paris als auch in Wien. Trotzdem haben sie das gewonnen. Ich weiß nicht mehr genau, über welches Team wir vor 1-2 Wochen darüber gesprochen haben, die diese Spiele eben nicht konstant gewinnen. Vielleicht war es sogar. Vielleicht war es
Madrid. Verlieren.
Genau. Ja. Natürlich heißt ein enges Spiel immer auch, dass du was zugelassen hast oder eben nur knapp mehr gepunktet hast als der Gegner, aber du hast mehr gepunktet.
Ja.
Genauso wie München dieses Jahr. Die haben ja auch teilweise viel zu viele Punkte zugelassen. Ja. Unter anderem gegen Madrid, auch gegen Stuttgart mehr, als sie gewollt hätten. Aber sie gewinnen das eben. Das war nicht dominant im Sinne von auf dem Scoreboard dominant, aber sie spielen wie ein Team, das weiß, dass es gewinnen wird. Und das im Grunde seit Jahren, aber auch dieses Jahr. Ja. Wieder so.
Letztes Jahr hatten wir alle gedacht, so stark wie Ryan Fire war, dass Wien die bessere Mannschaft ist vor dem Finale. Wir waren uns einig, glaube ich, alle, dass Wien ein bisschen für uns alle favorisiert in den Spiel. Hast du nicht gedacht?
Nein, ein unbeugsames Dorf.
Also, und am Ende war dort sehr deutlich für Ryan Fire und sie konnten nicht in diesen Gang hochschalten. Ich will nur zu bedenken geben, dass sie in diesem Jahr etwas angreifbarer aussahen als in den Jahren zuvor, vor allen Dingen in der Regular Season. Deshalb weiß ich nicht, ob nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr Zweifel erlaubt sein sollte oder in unseren Köpfen sein sollte. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass die Teams, also Nordic Storm spielt immer gleich gut, nur die Teams, die sie als Gegner hatten, haben einfach ein bisschen besser gespielt. Und die Quintessenz ist, dass sie trotzdem nur ein Spiel verloren haben.
Ja.
Ich will das nur zu bedenken geben. Ich bin mir nicht sicher, ob man davon aussehen kann, dass ein etwas nach hinten raus stotterige Saisonfinale mit einer Niederlage im letzten Spiel, dass das zwingend zu dem Ergebnis führen muss, dass sie nicht mehr so dominiert haben wie vorher. Die Gegner sind besser geworden, die Stakes waren ein bisschen höher und eine Menge von den Leuten, das muss man ja auch sagen, eine Menge von den Leuten in diesem Kader kommen aus Dänemark und aus skandinavischen Ländern, Schweden wahrscheinlich, dann dürfen sie auch, genau. Die spielen seit das erste Mal ELF. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied für jemanden, wenn da jetzt eine Fernsehkamera steht, so ein komischer Typ mit blonden Haaren und irgendwie die ganze Sache ein bisschen mehr aufgeblasen ist, als wenn du DFL, Danish Football League, spielt. Vielleicht ist deshalb einfach auch ein bisschen erstmal Abgezocktheit zu erwerben in den wichtigen Situationen. Und sie haben mal eben mal auf den Sack bekommen im letzten Spiel.
In Frankfurt auch noch.
Genau, ja.
Ach so, das
habe ich halt zum Beispiel leider gar nicht gesehen, das Spiel.
Ja, also ich finde, sie haben was verloren von ihrer Souveränität.
Echt?
Von Saisonbeginn.
Aber und ich weiß nicht, ob das klickt doch so, also wie Jadrian Clark mit diesen 3 Receivern, jetzt ist Fons auch noch mit dabei, diesen Ball bewegen kann, das finde ich nach wie vor sehr beeindruckend und aus Gegnersicht zutiefst erschreckend.
Ja. Was die für Drives teilweise hinlegen.
Das ist krass.
Ich finde nicht, dass es noch so überragend ist wie zu Saisonbeginn.
Aber haben wir nicht zu Saisonbeginn schon gesagt, dass sie da nicht so gute Gegner hatten und dass man das immer mit einem, auf Englisch sagt man Grain of Salt, also mit, was sagt man da auf Deutsch?
Ich würde sagen mit einem Asterix. Also,
ja, mit einem Asterix sehen muss
die Leistung,
wenn die da 70 Punkte jede Woche machen, dass man sagen muss, okay, aber mach das mal gegen dein richtiges Team. Also das war die ganze Saison hat die das so ein bisschen begleitet, dass die Offensive zwar gut aussieht, aber
vielleicht ich gucke halt nicht nur die Boxscores an, sondern guck auf das, was sie auf dem Feld machen in schwarz-weiß und bunten Farben. Und da haben sie mir brachial besser gefallen über, ich sag mal, die erste Saisonhälfte grob.
Wir sind gespannt.
Wollen wir noch über das zweite Spiel sprechen, weil unsere Zeit langsam
runterläuft. Eure Hottakes noch schnell zu diesem Spiel.
Ja, haben wir eigentlich letzte Woche gesagt, wir machen Hottakes? Jetzt habe ich wirklich das Gefühl, ich war nicht
angewiesen. Ja, Ike hat das spontan eingefordert und wir haben geliefert.
Ja, bitte, Mathis.
Ja, Wien gewinnt so annähernd so deutlich, wie sie das Finale letztes Jahr verloren haben gegen Rheinfire.
Okay.
Ich sag eben, Wien ist nicht dieses super dominante Team. Sie werden gewinnen, aber knapp.
Ich habe keinen Hottake dazu. Ich freue mich einfach auf dieses Footballspiel. Zwei so krasse Offensiven treffen aufeinander, dass es wahrscheinlich 6-3 zur Halbzeit steht, weil der 64-jährige Kicker von Nordic auf immer zwei Field Goals aus 40 Yards trifft. Und dann schauen wir mal, was hinten raus passiert. John Schub wechselt sich selbst ein, weil er sich wirklich mit Jadrian Clark während des Spiels zerstreitet. Ist seit mehreren Wochen immer ein Thema bei unseren Übertragungen auf ProSieben Max und bei Join, ohne Wenn und Abo. Weil die beiden da an der Seitenlinie, Quarterback und Headcoach, das sieht wirklich aus, als wenn da Spieler dazwischen gehen müssten, weil sie sich hauen wollen. Und drei Minuten später liegen sie sich in den Armen und oh Gott, ich hab dich so lieb. Aber am Sonntag passiert's. Das erste Mal gibt's wirklich Stress, am Samstag. Und dann sagt Schub, Motherfucker, you are out. I take over. Let's go.
Das ist wirklich mal ein Hot Take.
Sonntag um 14.30 Uhr. Ich bin ja Samstag in Wien, du bist in München. Du am Sonntag um 14.30 Uhr live aus Unterhaching, ebenfalls auf ProSieben und Join.
Keine braucht man, keine. Wenn man solche. Ohne Wenn und Abo!
Das dritte El Südico in dieser Saison und ich muss zugeben, dass ich mich rein aus Teamsicht, aus Sicht Ryan der Teams, die dort spielen, ein bisschen mehr auf dieses Spiel freue und mich sehr darüber freue, dass ich nicht arbeiten muss, sondern das Spiel einfach nur gucken darf, weil die Munich Ravens begrüßen zum dritten Mal diese Saison oder begrüßen zum zweiten Mal dieses Jahr die Stuttgart Searchers. Es gab ja auch noch das Spiel auf der Waldau. Also besser
Warum
kann ein Spiel zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht lauten. Zwei deutsche Teams, ich glaube, es wird eine volle Hütte sein im Sportpark in Unterhaching. Die Munich Ravens, die ja auch die spielfreie Wochen jetzt hatten in der Wildcard Round, die das Spiel sich definitiv hoch und runter angeguckt haben werden gegen Madrid. Und eben Stuttgart, die dann eben doch nur noch 60 Minuten entfernt sind von einem möglichen Finale. Wobei, gucken wir nochmal auf das, was Louis Geier dazu gesagt hat, nach dem Spiel am Samstag bei dir am Mikrofon. Denn du hast ihn gefragt, also ist nicht das Finale daheim irgendwie doch so ein bisschen Thema bei euch? Und da hat er was gesagt, was ich sehr, sehr interessant fand.
Und ihr seid auf dem Weg zum Finale daheim. Ihr seid auf dem Weg. Da steht erstmal München noch gegenüber. Aber was bedeutet dir das, hier spielen zu können und hier performen zu können?
Ich denke gerade wirklich nur an München. Wir dürfen keinen einzigen Gedanken jetzt an das Finale verschwenden, weil es ist jetzt alles München. Wir haben schon mal gegen die verloren und es ist wirklich das Beste, was passieren konnte, dass wir jetzt nochmal die Chance bekommen, nach München zu reisen, auch in dem Stadion. Wir sind sehr, sehr ready. Wir haben echt Bock auf diese Woche und deswegen sind wir jetzt sehr, sehr heiß und das ist jetzt unser Finale und dann sind wir sehr ready.
Ich weiß, was er meint mit, das ist unser Finale. Also es sagen ja alle Coaches immer, es sind One-Week-Seasons. Wir gucken nur auf das nächste Spiel.
Next game.
Trotzdem, so ein bisschen haben wir Sorgen, dass sich Stuttgart zu sehr auf die Ravens und auf das Halbfinale einschießt.
Hast du?
Das war eine Frage.
Das ist ja wirklich ein Stephen A. Smith-liker Medientake. Magst du uns das gerade? Bitte beantworte bitte erstmal selbst.
Nein, kann jetzt mal jemand, der die Frage stellt, die Antworten bekommen?
Ich habe diese Sorge nicht bei Stuttgart.
Auf gar keinen
Fall. Ich höre da eher die Entschlossenheit, die es braucht und diese Mission, die Stuttgart dieses Jahr hat. Er antwortet nämlich, finde ich, indirekt schon, dass dieses Finale daheim unbedingt erreicht werden muss. Es gibt diese Option nicht, dass sie jetzt an dieses Finale denken und das Spiel in München nicht als Endspiel sehen. Also die werden diese Woche da rausgehen mit dem Mindset, das ist unser Finale, weil wir haben es letztes Jahr nicht bis dorthin geschafft. Und die wissen noch alle, wie sich das angefühlt hat, diese Heimniederlage gegen Rheinfire im Halbfinale. Uff. Die müssen dieses Jahr von ihrem Selbstverständnis ins Finale kommen. Es gibt keine andere Option. Und das klingt für mich locked in, voller Fokus.
Meine Antwort lautet einfach nein. Spielt keine Rolle.
Okay. Für mich klang es ein bisschen so, als wäre das die Mission gewesen, nochmal gegen München zu spielen. Und das kann ich auch verstehen, weil natürlich die Niederlage vor einigen Wochen tierisch gewurmt hat.
Okay. Nee, man kann nicht zu wenig über ein nächstes Spiel nachdenken. Weil, also das ist ja natürlich, das ist eine dumme Binsenweisheit, die man im Football mal hört, oh, das nächste Spiel ist wichtig. Aber es gibt kein Spiel danach, wenn sie dieses Spiel nicht gewinnen. Ja. Also wenn die jetzt wirklich, wie sollen sie auch, sie wissen ja nicht mal, wer der Gegner ist. Natürlich könnten sie sich schon mal ein bisschen Nordic und Wien angucken, aber wenn die nicht jede freie Minute, die sie haben, darauf konzentrieren und auch nicht schon mal drüber nachdenken, yo, MAP-Arena, hier, ich nehme mal 30 Tickets, Familie Geier kommt. So, das ist einfach, das wird und kann keine Rolle spielen. Ich fände es eher schlimm, wenn es eine Rolle spielt. Und ich höre für mich da heraus, dass eine Selbstreflexion schon stattgefunden hat. Und das ist auch vollkommen logisch, weil natürlich, wenn die durch ihre eigene Stadt fahren, an jeder Litfaßsäule, ich war ja nun in Stuttgart, ja, diese Poster dranhängen mit AJ Wendland vorne drauf. Footballfinale in Stuttgart, MAP Arena.
Habe ich auch gesehen. Ich war ja auch in Stuttgart.
So, richtig. Du warst ja auch auf Übergang. Die kriegen den einfach jedes Mal, jedes Mal aufgetischt. Und das ist ja das Schlimme. Ich merke, ich habe diesen Prozess manchmal selber mittlerweile. Früher dachte ich wirklich, man kann das ausblenden, aber du kannst das nicht ausblenden. Gute Menschen, die sich selbst unter Kontrolle haben, blenden das aus, merken es denn nicht, aber später beim Arbeitsergebnis, wenn du dich dann anguckst, siehst du, oh shit, vielleicht habe ich es doch nicht ausgeblendet, sondern es hat mich im Hinterkopf schon beschäftigt. Und vielleicht ist genau das der Punkt, den ich meinte, es hat 20, 25 Minuten gedauert gegen Madrid, bis die Offense ins Laufen kommt. Vielleicht ist das der Grund, warum die Offense das ganze Jahr über manchmal ein bisschen länger braucht, weil eben doch im Hinterkopf ist, das ist der dritte Anlauf in der Konstellation. Und sind wir ehrlich, jemand wie Yannick Meyer ist schon weggegangen nach diesem Jahr, der jetzt bei Wien spielt. Da gehen vielleicht ein paar mehr weg, wenn wir dieses Jahr nicht schaffen. Und jetzt ist es zu Hause und dann ist alles besser. Also
zählt schon als Hot-Take, finde ich.
Naja, so doch schon in gewisser Weise. Ja? Also glaube, weil irgendwann, das ist das dritte Jahr, wie du sagst, in dem sie es in der Konstellation, Hennessy auf Quarterback, Newman, Head Coach, mit den gleichen Defensive-Koordinatoren, mit dem gleichen Coaching-Staff, Pastorino.
Kern der gesamten Mannschaft
ist der gleiche. Genau, der Kern ist derselbe. Defensiv. Und irgendwann musst du ja sagen, wenn es auch dieses Jahr nicht klappen sollte, dann musst du halt das hinterfragen, das, was in der NBA oder NFL dann oft passiert, dass diese Teams zerschossen werden, weil man einfach denkt, okay, wir müssen was anderes probieren. Und deswegen, die müssen dieses Jahr fürs eigene Selbstverständnis unbedingt ins Championship-Game kommen.
Frage für einen weiteren späteren Podcast, ob diese Liga, die ja super neu ist und wo man auch immer nicht weiß, wie es weitergeht, aber ob das wirklich in unserem im österreichischen Videotext würde stehen, semi-professionellen Liga-Umfeld, ob da wirklich so gedacht wird oder ob dieser Gedanke eigentlich in unserem Leistungsbereich fremd ist, dass man wirklich dann mal was umstoßen würde. Im US-Sport wäre das gang und gäbe, dass man nach ein paar Jahren sagen würde, okay, wir würfeln alles durch, aber ich frag mich, ob das so funktioniert.
Vielleicht sind es in der ELF nicht die Organisationen, sondern eher die Spieler, die dann denken, hey, ich habe noch zwei, drei Jahre zu spielen und Rheinfire ist calling oder halt, keine Ahnung, Vienna Vikings. Vielleicht habe ich dort bessere Chancen.
Das Team, das am Sonntag zuerst scored, verliert das Spiel. Natürlich nicht, weil es zuerst scored, sondern weil so viel Emotionen drin sind. Das eine Team, wie wir von Louis Geier gerade gehört und wie wir es besprochen haben, ist so fokussiert darauf, vielleicht das Finale zu erreichen, aber vor allem dem quasi Nachbarn nochmal wieder einen auszuwischen. Mhm. Das andere Team hat einen Headcoach, der nicht das Thermometer ist, der angibt, wie gut, wie schlecht, wie moralisch fit oder down das Team ist, sondern der Herd ist der Ofen, der die Temperatur vorgibt. Mhm. Was für mich beim Beobachten manchmal nicht der richtige Ursprung ist für die Energie, die in einem Team sein sollte. Wenn der Coach sich treiben lässt vom Team, ist das in Ordnung. Kendrell Allison ist für mich ein bisschen zu hoch und gibt zu viel vor, was Emotionen angeht. Ich glaube, dass das den Ravens irgendwann nochmal in den Hintern beißen wird. Und ich glaube, dass wer auch immer zuerst punktet, einen so krassen Adrenalinschub bekommt, dass das in den 60 Minuten, es wird auch wieder verhältnismäßig warm werden im Stadion, das eine Team wird die gesamte Zeit über in der Sonne stehen, dass das Stuttgart sich nicht tragen lässt über die vier Viertel.
Hattest du schon was gesagt? Entschuldigung.
Ich habe vorher schon den Passierschein bekommen, als es hieß, das war schon ein Hot Take. Meine Stuttgart hat es im eigenen Kopf.
Die gesamte Saison über schon. Verstanden. Das ist sowas, was wir hinterher dann hören von jemandem, der vielleicht unter nicht genannt werden möchte, aber der uns sagen würde, das Finale daheim hat uns total verquillt.
Ja. Mein Hot Take ist nicht besonders hot. Ich sage, Mike Harley Jr. ist der beste Footballspieler auf diesem Feld und das wird er am Sonntag unter Beweis stellen. und dieses Spiel offensiv an sich reißen.
Wem vertraut ihr als Defensivexperten mehr am Sonntag? Der Stuttgarter Defensive oder der Münchner Offensive mit Russell Tabor und
Stuttgart
Co.
all day. All day. Ja, ich glaube auch, dass die es irgendwie schaffen werden, München bei unter 30 Punkten zu halten. Irgendwie.
Dann tippt ihr auf Stuttgart.
Das ist das Schlimme, das weiß ich nicht mal. Aber Stuttgarts Defense wird abliefern.
Ich glaube, es gibt zwei Szenarien. Das eine ist ein Start-Ziel-Sieg von den Stuttgart Search. Das haben wir diese Saison schon oft gesehen gegen Paris. Auch gegen München das Spiel, das sie gewonnen haben. Wenn Stuttgart führt, dann bringen die das nach Hause, weil die Defensive einfach zu gut ist und weil die Offensive dann diese Ruhe hat, was du vorhin beschrieben hast, dann sehen die gut aus. Wenn es ein enges Spiel wird, im vierten Quarter eng, dann vertraue ich irgendwie mehr auf München. Wenn die das eng halten bis ins vierte Quarter, dann tipp.
Und deswegen freue ich mich da so drauf. Ich denke, wenn Stuttgart früh führt, ist dieses Spiel noch nicht vorbei. Gegen Madrid war es vorbei. Gegen Paris war es vorbei, gegen München das erste Spiel war es vorbei, aber das war ein anderes Münchner Team und das war ja immer noch verhältnismäßig knapp. Diese Münchner Offensive mit Russell Tabor und Co. ist wie so ein reißender Fluss, der so ein Canyon runterstürzt. Und irgendwie schaffen die es in ihrem Ruderboot, die Balance zu halten. Das ist wild und der Coach vom Ufer sagt die ganze Zeit, Leute, was passiert hier eigentlich? Könnt ihr mal ein bisschen euch entspannen? Aber er hat es bisher, Russell Tabor, fast immer noch gut wieder in die ruhigen Gewässer zurückgebracht. Das ist eine wirklich wilde Fahrt und da werden auch wieder Plays dabei sein, die sie so definitiv nicht gecallt haben mit dem Tabor. Aber ich glaube, wenn ein Team einem Rückstand gegen Stuttgart irgendwie hinterherlaufen und ihn aufholen kann, dann wäre es München. Mit Ausnahme vielleicht noch von den Vienna Vikings.
Interessant. Also habe ich noch nicht durchdacht, kann ich nicht widerlegen. Ich habe immer den Eindruck, sie sind zu Tabor-abhängig und das ist gut für mich als Zuschauer. Ich mag sehr, das zu sehen, wenn sie Tabor-abhängig sind, aber ich glaube, sie sind zu Tabor-abhängig und ich bin gespannt, ob Stuttgart die zwei Probeeinsätze gegen Paris mit einem ebenfalls sehr mobilen Quarterback, ob sie die nicht besser gerüstet haben für dieses Spiel mit Russell Tabor. Das sind zwei zusätzliche Spiele, einen ähnlichen Quarterback scouten zu können. Ich bin gespannt. Also Russell Tabor ist noch jung. Russell Tabor hat am College gar nicht gespielt. Wir haben in jedem Spiel den Lernprozess hier sehen. Vielleicht wird das ein Lernprozess, aber vielleicht doch nicht. Und ist eher Russell Tabor, den Mattes Oberbach durch die Luft fliegen kommentiert, wenn er zum Salto ansetzt.
Wieder so ein flacher Snap, schwierig für Tabor. Und trotzdem hat er noch Platz. Russell Tabor oben drüber, aber ist über den Kopf. Bis zur 5. Ist der denn wahnsinnig, der Mann?
Und dann ist es das, was ich mir erhoffe, nämlich ein richtig spannender und geiler Sonntag.
Ja.
Ohne Wenn und Abo um 14:30 auf Pro7 Max und Join.
Ich werde nicht kommentieren.
Pro7, oh Gott.
Jetzt hat das fast. Ja, das ist, weil der Chef gerade hinter der Glastür steht und Fotos von uns macht. Am Sonntag, ich werde nicht kommentieren. Franz Büchner ist am Mikrofon, gemeinsam mit dir. Ich bin am Samstag ja schon in Wien.
Wo ist Christian?
An der Stelle haben wir, glaube ich, für den Moment alles besprochen. Es gibt noch einen von uns dreien, dessen Finaltipp hinkommen kann.
Ich habe noch eine Abschlussfrage an Christian. Und natürlich wirklich bitte einmal für die Zuschauer, wenn du kannst, wo das Licht gerade aussieht.
Ja.
Wo bist du denn nun? Das ist ein guter Grund. Die Zuschauer wollen das jetzt wissen, nachdem sie sich eine Stunde lang anhören.
Das will keiner wissen und ich fühle mich dreckig dafür, dass ich beim Halbfinale der ELF aus privaten Gründen auf einem Musikfestival in München auf dem Superblumen bin.
Na, zum Glück hast du das Viertelfinale ja gemacht. Okay, hast du noch was? Ansonsten kommt meine Frage.
Ja, kommt jeder noch den Finaltipp und falls ihr auf Spotify bis hier geschaut habt, schickt euch auch noch als Kommentar eure Finaltipps.
Oh, und einen Akku für das Licht.
Danke, bitte.
Search gegen Vikings.
Ich habe keinen Tipp, habe mir keine Daten drüber gemacht.
Ja, dein Tipp, den du vor der Saison abgegeben hast, ist auch falsch.
Ich sag Search gegen Nordic Storm, um ein bisschen Spice hier reinzubringen. Oh. Jadrian Clark, baby.
Threepeat oder was? du hast diese Sachen rausgeschrieben, die Hot Takes aus der letzten Sendung. Und da du hier der KI-Freak bist in unserer Redaktion und wirklich ChatGPT, du bist derjenige, der seine geheimen Sachen mit ChatGPT teilt, habe ich mich gefragt, deshalb habe ich mir die Frage aufgeschrieben, hast du dir den Podcast wirklich nochmal angehört oder hast du dir per ChatGPT?
Nee, ich habe mir das nochmal angehört.
Geiler Typ.
Ich habe die auch wörtlich zitiert.
Deshalb ist er Head of ELF in dieser Redaktion. Christian Koch.
Ja, okay, gut. Wir haben gelernt heute, der Kick-Return ist der Return nach dem Kick.
Danke, Christoph.
Bis nächste Woche und einschalten, Samstag und Sonntag, 14:30 Uhr auf Pro7 und Join.
Ohne Wenn und Abo. Begakis!